Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland. Heute strahlt China-Webinar aus Wuhan aus China. Und willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Heute habe ich folgende drei Gäste für Sie. Und zuerst möchte ich die drei Gäste für Sie vorstellen. Und wir haben heute Herr Lukas Brex. Der Lukas ist zu Covid-Zeit nach China gekommen. Heute arbeitet er als General Manager von GAMI, Global Advanced Manufacturing Institute. Und das ist eine Ablegerorganisation von KIT. Und Lukas hat auch selber an der BBK Institut für Produktionstechnik bei KIT geforscht in Deutschland und bevor er dann nach China kam. Und er führt ein Beraterteam von 10 Mitarbeitern und mehr und führt Projekte durch, unterstützt internationale, aber auch chinesische Firmen im Bereich moderner Manufacturings Themen und aber auch in strategische Fragestellungen. Und er führt nicht nur Beratungsprojekte durch, aber auch führt Best Practice Tour und mehr dazu könnt ihr und können Sie gerne zu ihm kommen oder gehen. Und ich freue mich sehr, Lukas, dass du Zeit für mich hast und heute bist du aus Suzhou, nochmal für die Teilnehmer als Info. Ich freue mich auch, den zweiten Lukas zu begrüßen. Der Lukas Tatke ist quasi schon ein alter Bekannter von China Webinar. In diesem Jahr bereits schon einmal als Gast gewesen. Und der Lukas ist auch zufälligerweise zu Covid-Zeit nach China gekommen, auch 4 Jahre in China. Und er ist quasi ein Unternehmer durch und durch. Hat schon drei Unternehmen in China gegründet, aufgebaut, in Hongkong, in Nanjing und jetzt nun in Shanghai hat er sein Unternehmen Long AI, beschäftigt er und sein Unternehmen mit dem Thema, wie können deutsche Unternehmen chinesische künstliche Intelligenz Modelle und Anwendungen nutzen, um geschäftliche Vorteile zu gewinnen. Und gleichzeitig probieren natürlich deutsche Unternehmen auch in der Zentrale Ansätze in dem Bereich künstliche Intelligenz. Und mit chinesischer Standort ist natürlich wichtig, dass man beide Standorte in Technologiefenster hält und Vorteile daraus zieht aus diesen Footprint, was man so heutzutage als deutsche Unternehmen hat. Und ich freue mich auch sehr, dass er heute bei uns ist, weil er dann sicherlich aus der konkreten Projekte und Kommunikation mit den Kunden was aus Nähkästchen plaudern kann. Last but not least, wir haben heute André Zaplatal. Der André ist zum ersten Mal bei uns als Experte auf China-Webinars Bühne. Und der André kommt aus der Tschechischen Republik und er spricht fließend Englisch, Deutsch, Chinesisch. Und er hat auf Chinesisch Jura studiert in Shanghai. Das muss schon was heißen. Und wie kann das anders sein? Er ist auch zu Corona-Zeit nach China gekommen. Und eigentlich dazu ergänzend, eigentlich alle drei Gäste haben dann seit 2021 in China ihre berufliche Laufbahn begonnen. Auch André, jetzt als Rechtsberater, beziehungsweise um konkret zu sein, das ist Legal Counsel bei der Kanzlei Burkhard & Partner in Shanghai ist er tätig und ist dann aktuell als Experte von Burkhard & Partner in dem Bereich künstliche Intelligenz sehr beschäftigt damit, die Risiken in dem Bereich Unternehmen aus deutschsprachigem Raum hinzuweisen und sich vorzubeugen. Und insofern freut mich sehr, dass wir euch drei als Experten haben. Ja, nun, wir haben heute das Thema sicher Kosten senken mit KI-Anwendungen oder beziehungsweise rechtssicher Kosten senken mit KI-Anwendungen. Und wir lesen alle in der Presse, wir wissen das, wir erleben das quasi auch, wie ich in China unterwegs sind, dass China ist ja sehr stark fokussiert auf KI-Anwendungen, möchte zum Beispiel bis 2030 eigentlich USA auch überholen im Bereich KI. Was Investitionen angeht und was Publikation angeht in dem Bereich, hat China bereits schon USA überholt oder beinahe überholt. Und in dem geschäftlichen sagen wir, Umsetzungen wahrscheinlich bald auch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mit dem Thema in dieser Stunde uns beschäftigen. Die erste Frage geht im Bereich in Richtung Lukas. Jetzt muss ich dann konkret sein, denn wir haben beide Lukas. Lukas Bay, was sind die Top-Themen für die, wir sagen ja, Kosten senken? Du kennst dich sehr gut aus in dem Bereich Produktion. Was sind die Top-Themen für die Produktionsleiter, Fertigungsleiter, Operations Director von deutschen Mittelstandsunternehmen heute in China?
Ja, guten Morgen nach Deutschland auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Shalom. Zu den Themen für die Operations Director. Gerade die Wirtschaftslage ist nicht so angenehm hier in China. Es fokussiert sich sehr, sehr viel natürlich auf Kosteneinsparungen. Und hier gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Zum einen für die Energieeinsparung ist mir zum Beispiel eine Lösung bekannt, die tatsächlich für Unternehmen, die in Cold Chain Applications, in energieintensiven, heizungs- und kühlungsintensiven Industrien arbeiten, dass dort Energieeinsparungen von im Mittel 23% und zu Spitzenzeiten bis zu 31% durch intelligente Steuerung und Regelung von Heiz- und Kühlkreisläufen eingespart werden können. Und das sind tatsächlich No-Brainer, die durchgeführt werden, zumal solche Lösungen hier auch angeboten werden als Profit-Sharing-Modell, dass die Lösungen integriert werden und die Unternehmen sich, weil sie völlig unabhängig sind, tatsächlich von der Anwendung des Kundenunternehmens bei der Umsetzung der Lösung, dass da tatsächlich Deals eingegangen werden sind. Wir teilen uns die Einsparungen. Anderes großes Thema sind dann natürlich Mitarbeitereffizienzsteigerungen. Gerade zum Beispiel im Maintenance auf dem Shopfloor. Wie schaffe ich es, Routine in Aufgaben reinzubringen, die nicht alltäglich stattfinden? Also Maintenance, wie habe ich zur richtigen Zeit die richtigen Informationen vorliegen? Und da bieten sich natürlich auch Large Language Modelle an. Da kann Lukas Tatke mit Sicherheit nochmal mehr zu sagen. Aber das sind die zwei Themen, bei denen ich gerade sehr, sehr viel Anwendung hier in China sehe.
Ja, also Energiekosteinsparung und Personalkosteinsparung. Ja, tatsächlich, Lukas Tatke. Lukas, du bist ja in dem Bereich Produktentwicklung, Vertrieb und Innovationsbereich in Shanghai mit den deutschen Unternehmen unterwegs oder beschäftigst damit mit diesen Themen. Was sind eigentlich die Top-Themen bei den deutschen Mittelstandsunternehmen in China, weil sie ja aktuell merken, was Innovationskraft angeht, was Technologiekompetenz angeht und Marketingkompetenz angeht, chinesische Unternehmen richtig aufholen? Wie reagieren deutsche Unternehmen darauf?
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Und es wurden schon viele richtige Sachen gesagt. Aktuell ist es wirtschaftlich für viele Firmen schwer, vor allem für die deutschen Firmen aktuell. Und trotzdem gibt es aus dem Headquarter oftmals Erwartungen an Kredite. Und die geforderten aktuellen Preiserhöhungen lassen sich nicht durchsetzen aufgrund der generellen Lage. Und deswegen schauen sich die deutschen Firmen aktuell zwei verschiedene Bereiche an. Das eine sind wirklich die Kostensenkungen. Wie kann ich es schaffen, vor allem nicht produktions- und vertriebsbezogene Kosten zu senken? Da geht es dann oftmals um Sachen wie den Accounting-Bereich, die generelle Human Resource und Operation, das probiert wird, hier zu sparen. Aber das andere Thema ist Vertrieb. Und Sie wissen ja, China ist ein Riesenmarkt und oftmals haben deutsche Firmen einen sehr beschränkten Vertriebsrahmen. Wenn die Firma um Shanghai sitzt, sind auch ein Großteil der Kunden aktuell nur in diesem Ballungsraum Shanghai. Und was wir jetzt mehr und mehr sehen, ist, dass Firmen probieren, oftmals KI gesteuert, sich auch komplett andere Ökosysteme im Süden anzuschauen, in Guangdong, im Norden, bei Beijing. Und dass man probiert, jetzt nicht nur diesen lokalen Vertrieb mit dem bestehenden Netzwerk zu nutzen, sondern dass man es schafft, in andere Ökosysteme in China einzubrechen. Und da hilft KI auch, weil es ist so ein großes Land, es ist so weit entfernt. Das heißt, im ersten Schritt muss man erst diese Firmen finden, muss man diese neuen potenziellen Kunden finden, neue Partnerschaften aufbauen. Und da denken wir, das ist aktuell ein heißes Thema, wo probiert wird, da die Rendite des Unternehmens zu sichern.
Wenn ich ein bisschen präziser fragen möchte und tiefer bohren, wo genau kann man eigentlich im Betrieb Effizienz rausholen? Oder wie genau kann man das machen?
Vertrieb ist vor allem in China hier sehr personenbezogen. Das heißt, sie werden die Person nicht im Prozess ersetzen, aber wir werden mehr und mehr sehen, dass diese Vertriebsmitarbeiter Tools nutzen, sei es zur Lead-Generierung, sei es, um die Kommunikation mit dem Lead zu optimieren. Da werden diese Tools eingesetzt. Ein Beispiel ist, dass man zum Beispiel das WeChat Work auch verbinden kann mit einem Large Language Models und so automatisiert die Kontaktinformationen mit den potenziellen Kunden extrahiert werden, ausgewertet werden, in Datenbanken gespeichert werden und teilweise die Antworten auch schon vorformuliert werden. Und solche Tools werden wir mehr und mehr sehen, dass ein Vertriebsmitarbeiter immer mehr Accounts gleichzeitig bearbeiten kann.
Im Grunde genommen Kostensenkung durch Effektivitätssteigerung, am Ende ist Personalkosten sozusagen auch zu senken. Ne? Ja, wir reden von der zunehmenden Herausforderung im chinesischen Markt, Wettbewerbskompetenzen, aber auch andererseits die steigenden Kosten und der Druck. Frage an den Anwalt unter uns, das ist der André. Und bei Anwaltskanzlei oder Anwälte haben ja die Rolle, sowohl bei den Gründungen mit dabei zu sein, aber auch wie jetzt, wer Unternehmen aus dem Land wieder zurückzieht und die Investition wieder auch zurückzieht, seid ihr auch mit dabei, um das alles zu deregistrieren. So ein bisschen wie der Pastor, ne, auch, ne, bei Geburt dabei und auch bei der Beerdigung auch dabei. Jetzt Frage an André. Habt ihr tatsächlich jetzt in der letzten Zeit erlebt, dass viele deutsche Mittelstandsfirmen auch nicht nur denken, sondern auch Aktion einleiten, Investitionen aus China zurückzuziehen und quasi aufgegeben haben den Markt? Und wie ist bei euch jetzt die Beobachtung?
Also die Antwort ist Jein. Es gibt, wir sehen in unserer Beratungspraxis, es gibt hier und da Rückzüge und Liquidationen, aber grundsätzlich haben unsere Mandanten, Klammer auf, die überwiegend deutschsprachige KMU sind, Klammer zu, mit denen wir gesprochen haben, nicht vor, aus dem chinesischen Markt zurückzuziehen. Ja. Warum ist das so? Die Antwort liegt auf der Hand. Der chinesische Markt ist für ausländische Unternehmen viel zu bedeutend, um auf eine Präsenz in China zu verzichten.
Diesen Trend wird auch im letzten Business Confidence Survey der Deutschen Handelskammer unterstrichen. Nach diesem haben mehr als 90% der befragten Unternehmen nicht vor, China in den kommenden 2 Jahren, also bis 2026, zu verlassen. Jedes Unternehmen hat eine eigene Strategie für den chinesischen Markt. Es gibt Unternehmen, die risikofreundlicher sind, die wollen lokalisieren, die wollen ihre Präsenz in China weiter ausbauen, ja, die investieren weiter. Aber es gibt auch KMUs, die sagen, wir wollen auf dem chinesischen Markt bleiben, aber gleichzeitig wollen wir die Risiken reduzieren. Ja. Und wir haben in der letzten Zeit ziemlich viele Anfragen erhalten, von unseren Mandanten, und die fragen, wie machen wir das? Es gibt eine Reihe von gesellschaftsrechtlichen und vertragsrechtlichen Maßnahmen, die Unternehmen umsetzen können. Und wir sind gerade dabei, unsere Mandanten dabei zu unterstützen. Ja,
ja, also zusammengefasst, die Phase der schnellen Wirtschaftsentwicklung Chinas ist für viele Branchen eigentlich vorbei. Und es ist gerade ein sehr umkämpfter Markt, China, auch wenn das Volumen groß ist. Deswegen bleiben ja die meisten deutschen Investitionen weiterhin in China. Aber wenn der Umsatzsteigerung nicht mehr da ist oder der Umsatz sogar rückläufig ist, kommt man automatisch auf die Kosten, um Ergebnisse zu sichern. Und in vielen Situationen hat man gar nicht so viel Möglichkeit, mit der traditionellen Methoden die Kosten zu senken. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt heute von euch lernen, und welche zusätzlichen Maßnahmen kann man noch ergreifen, um nicht gleich sozusagen auf die sehr schwierige Maßnahmen, die auch nicht ohne Risiko sind, zum Beispiel Entlassung von Mitarbeitern oder Umzug von Fabriken, und um auf diese Maßnahmen zu kommen. Vielleicht gibt es ja schon mit dieser Innovation auch neue Ansätze. Deswegen sprechen wir ja auch heute. Deswegen gehen wir in der nächsten Session Anwendungsstatus beim Mittelstand aus Deutschland in China. Bevor wir konkret in ein Beispiel kommen, einmal so ein bisschen der generelle Entwicklungsstand von KI in China. Und KI ist, China ist ja natürlich sehr zentral gesteuert. KI als eine Strategie ist von der zentralen Regierung bestimmt und gibt es daraus natürlich sehr viele Aktionen. Unter anderem sind auch viele Forschungsprojekte und Kooperationen mit Ausland. Frage an Lukas Bay. Du bist ja so mit einem Fuß in Forschung, mit einem anderen Fuß dann in der Wirtschaft. Siehst du da viele Zusammenarbeit Chinas in der KI-Bereich mit ausländischen oder mit deutschen Institutionen und Hochschulen?
Ehrlich gesagt, nein. Also, ich denke, da die Gebiete fallen da unter von den Regierungen oder von der deutschen Regierung als sensitiv eingeschätzte Fälle. So findet das dann nicht zwangsweise statt. Was wir haben an Kooperationen ist dann zum Beispiel mit dem Siemens Robotics Research Lab eine Forschungskooperation, bei denen wir deutsche Studenten, die einen Aufenthalt in China haben, auch in dem Projekt einsetzen und dort dann gemeinsam mit dem chinesischen Team, in dem Fall war es die Ansteuerung von Robotern über Large Language Modelle umzusetzen. Und das auch mit sehr, sehr großem Erfolg. Aber das sind Themen, die werden von privaten Unternehmen getrieben, die natürlich an der Schnittstelle Deutschland-China agieren. Und ich glaube, das sind auch die Anwendungen oder die Gebiete, auf die man sich als Mittelständler, als Unternehmen fokussieren musste und da wenig auf Regierungsprojekte oder regierungsgeförderte Zusammenarbeit sich zu stützen.
Frage an Lukas Tatke. Ist das deine Beobachtung genauso oder wieso ist das, dass da in dem Bereich KI so wenig Kooperation China mit ausländische Institutionen gibt. Ist es auch technisch begründet, nicht nur politisch?
Ich würde sagen, dass es technisch da wahrscheinlich gar nicht so große Unterschiede gibt. Nur das Thema halt doch für viele Staaten und Industrien sehr zukunftsträchtig sind. Und das wurde schon gesagt, China ist global gesehen in vielen AI-Bereichen aktuell die Nummer zwei, in manchen Bereichen auch führend. Und dementsprechend glaube ich, wäre eine Forschungszusammenarbeit vor allem auch interessant für Deutschland und Europa, weil wir ja da leider aktuell relativ wenig haben und es in China wirklich eine unglaublich große Anzahl an top ausgebildeten AI-Engineeren gibt. Das sind Leute, die studieren in den USA, studieren hier in China und kommen da alle zurück und arbeiten hier an dem Thema KI. Und dementsprechend verstehe ich es, weil das Thema irgendwie doch sehr ja, politisch gesehen wird, dass es da aktuell leider wenig Kooperation gibt. Aber ich sehe auch nicht, wie sich das in nächster Zeit verändern wird.
Gut, zum einen sehr starke, ich glaube, das ist unbestritten, starke Förderung Chinas für seine eigene KI-Entwicklung und dementsprechend macht man ja dort auch viele Fortschritte, das sieht man. Und zum anderen ist da doch die Kooperation wenig zwischen China und ausländische Forscher oder Forschungsinstitutionen. Politisch begründet, kann ich das so gut nachvollziehen, quasi eine chinesische Mauer gebaut in der KI-Welten heute. Wir gucken mal ein bisschen innerhalb von dieser großen Mauer dann. Ne? KI ist es ja auch ein komplexes Thema, nicht nur die Technologieanwendungen, sondern auch man braucht, das ist auch in Deutschland in Diskussion, man braucht auch den Rahmen dafür, unter anderem auch Regularien. Häufig ist so, dass die Technologie viel schneller ist als die Regularienentwicklung. Und ist es China auch ähnlich, André? Das ist ja eine Frage natürlich für dich. Wie ist da die Regularien, Anpassungen und Erstellungen in China oder Veröffentlichungen in China in Bezug auf KI-Management?
Du hast eben eine Folie gezeigt mit Plan und 2030. China, was bedeutet das? China hat die Entwicklung und Regulierung von KI zu nationaler Priorität erklärt und hat sich das Ziel gesetzt, bis zum 2030 im Bereich KI weltweit führend zu werden. Und um dieses Ziel zu erreichen und um die Entwicklung der KI durch regulatorische Einschränkungen nicht zu bremsen, hat China einen, ich würde sagen, Wait-and-See-Ansatz gewählt, was in China typisch ist. Zunächst mal hat China den Basisrahmen festgelegt, Datenschutz, Cybersicherheit, Datensicherheit etc. Und dann hat auch unverbindliche ethische Grundsätze oder Leitlinien erlassen. Diese sind jedoch unverbindlich. Und ja, dann hat sich aber gezeigt, dass die schnelle Entwicklung von KI die Anführung von zahlreichen KI-Modellen zu rechtlichen Bedenken führte. Ja. Insbesondere in Bezug auf die Verwendung von KI für Deepfakes, Face-Swapping-Videos, das kennen wir alle. China musste reagieren auf diese Trends und hat dann 2022 und 2023 die ersten drei rechtsverbindlichen Regelungen erlassen. Genau, und diese sollten die ungerechtfertigte Nutzung von Algorithmen, wie zum Beispiel die preisdiskriminierende Preisgestaltung durch Big Data oder die Nutzung von generativer KI zur Erstellung von Deepfake-Inhalten regulieren. Vielleicht die wichtigste diesen drei Regularien sind die Maßnahmen vom August letzten Jahres. Die gelten dann für KI-Dienstanbieter in China und stellen Anforderungen an diese Dienstanbieter, betonen deren Verantwortung für die generierten Inhalte, für die Rechtsmäßigkeit der Trainingsdaten und so weiter und so fort. Heute, in China haben wir noch kein allgemeines KI-Gesetz. Und zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas Rechtsrahmen eine Mischung von politischen Dokumenten, Verordnungen, Richtlinien, Standards und so weiter ist. Ja. Aber es wird erwartet, dass bald weitere KI-Vorschriften erlassen werden. Darunter auch ein allgemeines KI-Gesetz und mehr als 50 KI-Standards bis 2026.
Ja, auch ich denke mal, vermute mal, in China ist es ähnlich. Die Regularien kommen erst einen Schritt später oder zwei Schritte. Und deswegen Frage an Lukas Tatke. Ihr seid ja laut André quasi KI-Dingsleister mit AI, Long AI in Shanghai. Und wann habt ihr mit Long AIs Aktivität angefangen, mit KI-Technologie und womit beschäftigt ihr euch mit diesen Themen, mit dieser Technologie?
Richtig. Wir sind damals gestartet, kurz nach dem Launch von ChatGPT und haben dann in den folgenden Monaten beobachtet, was hier in China passiert. Weil dieses Modell und dieser neue Trend wurde quasi vorher in China auch noch nicht so gesehen. Aber dann, nachdem es da diesen Service gab und das global für Aufregung gesorgt hat, hat man gesehen, dass bereits nach 2, 3 Monaten die ersten leistungsfähigen Large Language Modelle von den chinesischen Firmen veröffentlicht wurden. Und nach gut 6 Monaten hatte man dann Modelle, die fast auf demselben Niveau waren wie die führenden westlichen Firmen. Und für uns ist der chinesische Markt super interessant, weil das aktuell der einzige Markt ist, wo wir das Gefühl haben, wo globale Ansätze, die von globalen Teams in Headquartern entwickelt werden, längerfristig nicht durchsetzbar sind. Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass in den folgenden Jahren für Firmen in China nur chinesische Modelle laufen dürfen. Und dementsprechend wir die Hypothese aufgestellt haben, dass auch hier die Mittelständler sich in China mit dem Thema KI vor Ort beschäftigen müssen und sich nicht darauf verlassen können, wenn sie mit den chinesischen Firmen mithalten wollen, was die Kollegen im Headquarter machen. Und deswegen sind wir dann auf die Firmen zugegangen und haben im ersten Schritt aufgeklärt, was passiert aktuell in China, was gibt es für Modelle, was gibt es für Ansätze und haben dann begonnen, erste Produkte mit diesen Firmen zusammenzubauen, um sie sozusagen ready zu machen, zukünftig hier in China mit den lokalen Wettbewerbern zu competen.
Wie sind die Reaktionen von deutscher Mittelstand zu eurer Dienstleistung und zu eurer Idee?
Grundsätzlich sind viele relativ offen. Viele wissen, dass der chinesische Markt sehr schnell ist, sehr kompetitiv ist und sie wissen auch, dass die Wettbewerber immer besser und besser werden und dementsprechend sind die meisten offen, sich diese Ideen anzuhören und sind auch recht schnell dabei, erste Sachen zu testen, weil sie eben wissen, der chinesische Wettbewerber nebenan, der ist an dem Thema auch dran und wenn ich nichts mache, bin ich in China zu langsam und verliere vielleicht gewisse Vorteile im Wettbewerb.
Verstehe. Werbung.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Das tun wir und spreche die Experten an. Und nachdem wir jetzt gehört haben, wie die Mittelstandsunternehmen aus Europa, aus Deutschland im Shanghai-Raum, meistens sind ja Betriebsunternehmen, Entwicklung und Service, und frage ich jetzt den anderen Lukas Breitz, in Suzhou, das ist ja die Fertigungszentren Chinas nahe Shanghai. Und was habt ihr für Anwendungen getestet bei deutschen Mittelstandsunternehmen im Bereich, also mit der Technologie KI im Bereich Produktion?
Das sind drei Themen, die ich hervorheben möchte. Das eine sind Ablaufsimulationen, um tatsächlich die Auslegung von Automatisierungsanlagen zu verbessern. Also das kann man traditionell in bestehenden Softwares machen. Wir haben da aber aus Deutschland auch eine Lösung im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt, um das Ganze, wir nennen es Software-Defined, durchzuführen. Das heißt, ist meine Verbindung schlecht?
Wir hören dich sehr gut, Lukas.
Okay, alles klar, dann hat mir dann mein Bild gerade gehangen. Genau, dass Software orientiert durchgeführt werden kann. Und das ermöglicht dann natürlich an vielen Schnittstellen die Anbindung von KI-Lösungen. Und so konnten da dann Durchlaufzeiten für so eine Software Simulation von 2 Wochen auf 30 Minuten Arbeit reduziert werden. Und da handelt es sich tatsächlich um Fachkräfte, die speziell dafür ausgebildet sein müssen. Also ganz erhebliche Kosteneinsparungen in dem Punkt. Anderer Punkt, auch dann wieder direkte Schnittstelle Forschung in die Anwendung. Das ist das intelligente Durchführen von Experimenten zur Maschineninbetriebnahme. Gibt es schon sehr, sehr lange, sehr, sehr traditionell im Rahmen von Six Sigma. Mit KI hat man da jetzt die Möglichkeit, das Modell kontinuierlich mitlernen zu lassen, um den Experimentplan zu verbessern und auch aus vorangegangenen Maschinen in Betriebnahmen ähnlichen Typs zu lernen und dieses Transferwissen auch mitnehmen zu können. Transferwissen ist da auch ein ganz interessantes Stichwort, weil hier gibt es auch im Bereich der Kamerainspektion Möglichkeiten, dass ich dieses Transfer Learning als Fachbegriff des Machine Learnings der KI nutze, um ähnliche Produkte sehr, sehr schnell auch inspizieren zu können und das nicht mehr aufwendig und manuell programmieren muss. Das ist insbesondere dann im Bereich PCB-Anwendung interessant, in den Chips überprüft werden müssen in einer variantenreichen Produktion.
Alles klar. Danke für die Vorstellung. Wie ist das bei der Anwendung der KI-Tools in der deutschen Unternehmen, sowohl in der Bereich Vertriebe, aber auch in Produktion? Wie arbeitet die chinesische Standorte mit der Zentrale zusammen? Und da stelle ich eigentlich die Frage an euch beide, weil das ist die Frage, wenn die Zusammenarbeit in der Forschung sehr selten ist, arbeitet man innerhalb von einem Unternehmen bei dieser Initiative in der Zentrale und in China? Wer möchte zuerst?
Gerne anfangen. Es gibt Unternehmen, mit denen stehen wir sowohl in Deutschland als auch in China in engem Austausch und zur Zusammenarbeit. Der Übertrag, würde ich sagen, ist aber dennoch häufig anders. Also es existieren sehr, sehr häufig unterschiedliche Systeme in Deutschland und in China. Das Ganze wird jetzt mit der S/4HANA-Einführung häufig harmonisiert, nicht immer zur Freude der chinesischen Seite, weil die Prozesse dann auch aus Deutschland diktiert werden und nicht unbedingt zu den Prozessen in China passen. Also diese Harmonisierung zieht sich durch die gesamten Business-Prozesse durch. Und deswegen schlage ich immer vor, es muss ein MVP, Minimum Viable Product, lokal in einer Instanz gegeben sein, Kleinstaaten, dort die Validierung haben. Und wenn dann ähnliche Szenarien auch an anderen Standorten existieren, dann den Transfer im Nachgang sicherzustellen. Aber direkt das Projekt so groß aufzuziehen, über Standorte hinweg, lässt das Budget steigen, lässt die Projektlaufzeit steigen und führt mittelfristig meiner Einschätzung nach nur zur Frustration.
Verstehe. Lukas Tatke?
Ja, da haben wir tatsächlich recht ähnliche Erfahrung gesammelt, was bei uns auch oftmals daran liegt, dass die Daten, und die Daten sind natürlich das Entscheidende für KI-Anwendungen, oftmals auch separiert sind. Das heißt, die lokale Anwendung hier in China hat ihre eigenen Daten auf eigenen Servern gespeichert und dementsprechend schließt man dann auch diese KI-Lösung an lokale Daten an. Und wir fokussieren uns auch oft auf die KI-basierte Auswertung von Dokumenten. Und das sind ja hier quasi nur chinesische Dokumente, die chinesisch gespeichert sind. Und deswegen macht es oftmals Sinn, im ersten Schritt, wo man diese Sachen ausprobiert, dann das Headquarter dort gar nicht groß einzubinden, weil es doch sehr spezifisch ist, was den Prozess angeht, aber auch was die Daten angeht. Und das würde man dann im nächsten Schritt machen, dass man sich dann schaut, welche Learnings, welche Prozesse kann man dann zurückgeben an die globale Einheit. Aber die ersten Versuche finden auf jeden Fall eher lokal unter der Leitung eines sehr motivierten GMs statt.
Ja, insgesamt denke ich, so wie ich das euch verstanden habe, die deutschen Tochtergesellschaften in China sind alle sehr interessiert, sind sehr offen und haben hier und da natürlich wahrscheinlich die Minderheiten der Unternehmen haben tatsächlich auch Projekte initiiert und in kleinen Rahmen und manchmal mit zentraler zusammen, manchmal nur lokal und wahrscheinlich nur lokal ist die Mehrheit bei der Anwendungen. Das sind so eher so Testballons, ne? Also wenn ich jetzt so das höre, ihr seid ja in China. Ich kenne auch chinesische Unternehmen, klein und groß. Wie ist eigentlich der Vergleich zwischen dem Reifegrad von dieser Technologieanwendung deutsche KMU, deutsche Mittelstand in China im Vergleich zu chinesischen Wettbewerbern? Hast du da so eine, traust du dir so eine Aussage zu machen, Lukas Stadtke?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, aber generell würde ich sagen, dass das chinesische Mittelständler, die generell schon die letzten Jahrzehnte offen waren für neue Sachen mit Big Data, mit Produktion 4.0, die sind auch an dem Thema sehr stark dran. Und für die ist das auf jeden Fall auch eine Priorität. Und da sehen wir, dass oftmals chinesische Mitbewerber schon weiter sind, weil sie das Thema natürlich auch mit mehr Kraft treiben. Aber es gibt natürlich auch sehr traditionelle Unternehmen, wo das ganz gar nicht der Fall ist. Das heißt, das kommt wirklich eher darauf an, auf das jeweilige Unternehmen.
Ja, und zu Lukas Brez, was machen die Produktionsunternehmen da, der Vergleich?
Könntest du etwas spezifizieren, also was machen
Produktionsunternehmen? Genau, ich wollte auch denselbe Vergleich machen, der Produktionsunternehmen aus Deutschland in der Anwendung, Reifegrad im Vergleich zu chinesischen Unternehmen, die du jetzt in der Lage bist, auch zu besuchen. Wie ist da sind die vergleichbar ähnlich in der Testbalancephase oder wie ist da so der Vergleich? Ist man auf derselben Linie oder? Hast du andere Aussage, auch Beobachtung?
Schwierig, das jetzt über einen Kamm zu scheren. Es gibt viele Unternehmen, die machen weder in Deutschland noch in China was. Es gibt Unternehmen, die sind sowohl in Deutschland als auch in China sehr aktiv. Wobei ich die Tendenz verspüre, dass in China schneller in die Anwendung gebracht wird. Mhm. Aber also es ist ein sehr, sehr heterogenes Bild in Summe.
Ja, ist auch gut so. Ich meine, die Zuhörer sind meistens auch in Deutschland. Ich denke, wenn ihr da schwer tut, das heißt, Deutschland hat das Spiel noch nicht ganz verloren. Und man ist ja gleich auf sozusagen. Ne? Man muss genau eingucken, welche Industrie, welches Unternehmen. Alles gut. André, du als Anwalt, die Anwälte sind natürlich sehr, sehr korrekt und sind wahrscheinlich auch etwas konservativ, wenn ich das so sagen darf, in dem Bereich Technologie. Habt ihr schon ChatGPT-ähnliche Anwendungen jetzt aus in der Kanzlei probiert in China? Weil in Deutschland wurde ja sehr stark vorausgesagt, dass mit Anwendungen wie ChatGPT dann gerade in der juristischen Bereich sehr, sehr viel in Anwendung kommen und dadurch viele Arbeitsplätze auch kosten. Und das ist, wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal angefangen mit der Idee?
Genau, also wie du sagst, was uns Anwaltskanzleien betrifft, wir sind auch Unternehmer und müssen genauso wie in anderen Branchen auch, wir stehen im scharfen Wettbewerb. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir unsere Prozesse effizienter gestalten, wie wir schneller arbeiten können. Und wir sind jetzt aktuell in Gesprächen mit KI-Anbietern, unter anderem mit Lung AI. Und wir tatsächlich erwägen unterschiedliche Optionen für den Einsatz von KI bei uns in der Kanzlei. Um ein Beispiel zu nennen, wir überlegen gerade ein Wissensmanagement einzuführen. Wir haben in den letzten 11 Jahren eine große Menge von Dokumenten gesammelt. Und es wäre sehr hilfreich, KI-Systeme zu nutzen, um diese zu systematisieren, konsolidieren und zu analysieren. Ja. Wir könnten dann diese KI tatsächlich verwenden, wenn wir zum Beispiel schauen, wie wir einen Fall in der Vergangenheit gelöst haben und so weiter. Dann die KI würde uns dann ermöglichen, effizienter zu arbeiten und auf benötigte Informationen schneller zuzugreifen. Aber wie du gesagt hast, wie wir Anwälte sind relativ risikoempfindlich. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass KI mit Risiken verbunden ist. Und wie du gesagt hast, wir sind an die Verschwiegenheit gebunden. Und wir müssen tatsächlich aufpassen, was wir in den Chatbots reinschreiben oder in die KI-Tools reingeben an Informationen. Ja. Ich
ja,
persönlich,
ist,
ich weiß nicht,
ja.
Ob du, also persönlich nutze ich Chatbots, aber für keine Mandantenangelegenheiten.
Ja, verstehe. Und das ist für euch selber. Und wann wurdet ihr vom Kunden angesprochen zu KI-Themen und in welchem Zusammenhang ist das?
Okay, also wir haben ungefähr 2022 angefangen, uns mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Und jetzt kann man fragen, KI, was hat KI mit Anwälten zu tun? Ne? Die gleiche Frage haben wir damals in 2017 in Bezug auf Datenschutz gehört. Und wir haben uns seitdem auf Datenschutzrecht in China spezialisiert. Wir haben ein Team von Anwälten, die nur Datenschutz machen. Also die Nachfrage nach Datenschutz ist ziemlich groß. Was will ich damit sagen? Wir versuchen, in die Zukunft zu schauen und zu antizipieren, was unsere Mandanten, welche Themen für unsere Mandanten zukünftig von Bedeutung sein werden. Und KI, wir denken, KI ist genau so ein Thema. Aktuell, das ist mein Eindruck, die meisten KMUs sind erstmal in der Vorbereitungsphase und Überlegungsphase. Die überlegen und diskutieren mit uns, ob und wie sie die KI-Systeme in Praxis, in Betrieb implementieren können. Und dabei stellen sie uns eine Reihe von Fragen, wie zum Beispiel, welche Rechtsvoraussetzungen gelten in China? Wie kann man eine globale Lösung in China implementieren? Darf ein Unternehmen in China zum Beispiel eine im Ausland entwickelte KI in China implementieren? Braucht man in China eine Registrierung bzw. eine Lizenz und so weiter?
Verstehe. Ja.
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort-Promotions-Agentur für die Stadt und Region Hannover. Mit HIPS, Hannover International Business Services, bietet das Hannover Impuls-Team ausländischen Investoren bei ihrer Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code von Hannover Impuls. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
So ist das. Und André, du hast ja vorhin schon mal angedeutet und jetzt konkret möchte ich dich fragen, was ist generell, wo du jetzt schon mit deiner Forschung und deiner Vorbereitung schon siehst, generelle Risiken der Unternehmen, wenn sie juristische Risiken, wenn sie jetzt KI-Anwendungen auch durchführen oder umsetzen?
Also tatsächlich mit dem Einsatz von KI ist eine ganze Reihe von Compliance-Risiken verbunden. Diese Risiken umfassen Verlust von Know-how, Offenlegung vertraulicher Informationen, Verstöße gegen Datenschutzgesetze, Verletzung von IP-Rechten und so weiter und so fort. Wir unterschieden zwischen Risiken bei Inputs, das heißt, das sind bei Daten, die quasi in das KI-Modell reinfließen, und bei Outputs. Das heißt, was kommt, das sind die Ergebnisse, die KI generiert. Viele der Compliance-Risiken, die ich eben genannt habe, die sind auf die Qualität der Trainingsdaten zurückzuführen. Ja, weil bei Trainingsdaten, da ist es wichtig, um welche Daten es sich handelt, wo diese Daten herkommen, sind diese Daten rechtlich geschützt. Ja. Und also um nicht so im Abstrakten zu schweben, ein Beispiel aus dem Urheberrecht, wenn zum Beispiel ein KI-Tool im Betrieb, im Unternehmen eingesetzt wird, um Marketingunterlagen zu erstellen. Und wenn das KI-Tool mit einem urheberrechtlich geschützten Daten trainiert wurde, dann besteht die Gefahr, dass auch die Nutzung von diesem Ergebnis, von diesen generierten Marketingunterlagen dann gegen Urheberrechte anderer verstößen. Ja. Das heißt, da muss man aufpassen, weil da drohen Schadenersatzansprüche und andere Rechtsfolgen. Was aber vielleicht noch wichtiger ist Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how. Ja. Unternehmen müssen aufpassen, welche Daten sie, sei es im Rahmen von Trainingsdaten oder sei es im Rahmen von Prompts, was für Daten da reinfließen. Weil wenn diese Daten sozusagen in das KI-Tool eingegeben werden, besteht die Gefahr, dass das Unternehmen den Rechtsschutz an diesen für diese Daten verliert, wenn diese offengelegt werden. Ja. Also ja.
Also ich höre sehr stark in der Bereich Datenbereich und wo hast du gegebenenfalls noch Risiken, die etwas außerhalb vom Datenbereich?
Also, wie gesagt, Urheberrecht, also IP-Schutz,
IP-Schutz, okay.
Schutz,
ja.
Datenschutz, Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen. Das sind, denke ich, die drei wichtigsten Gebiete, Risikogebiete, die wir sehen.
Bei diesen Gebieten, Frage an Lukas Tatke, Risiken in dem juristischen Bereich, wenn du jetzt mit den Kunden unterhältst oder im Projekt seid, wie sind die Risiken schon bei den Kunden eigentlich bekannt? Ist es ein Bestandteil von euren Konzepten oder ist es noch relativ unbekannt bei den Kunden?
Ich würde sagen, dass die Risiken sind schon bekannt. Und es gibt so gut wie bei jedem Kunden aktuell hier in China große Fragezeichen, was erlaubt ist und was nicht. Wir haben schon gehört, es gibt noch kein generelles KI-Gesetz. Es gibt viele verschiedene Vorschriften und Regulierungen. Aber schlussendlich stellt sich für viele Unternehmen die Frage, was ist erlaubt für die interne Nutzung? Es ist relativ klar für die Firmen, dass wenn ich ein KI-Modell der Öffentlichkeit anbiete, da gibt es viele Voraussetzungen, da muss ich die chinesischen Modelle nutzen. Aber aktuell wissen viele Kunden nicht, ob sie westliche Modelle aus dem Ausland nutzen können, weil die Server von OpenAI, von Microsoft, die diese AI-Tools haben, stehen alle außerhalb von Mainland China. Das heißt, wenn ich diese Services auch nutzen möchte, wie ich sie im Headquarter nutze, habe ich dieses Thema Cross-Border Data Transfer, was für viele Firmen mit Fragezeichen und mit einer gewissen Furcht verbunden ist. Aber selbst, ob sie die westlichen Modelle als Open-Source-Modell in China nutzen dürfen, sind sie sich aktuell auch nicht sicher. Das heißt, das sind viele Fragen, die wir in Meetings bekommen, wo wir leider aktuell auch nur bedingt Antworten haben. Und deswegen ist es spannend, diese Art von Events zu haben, um mit den Leuten aus der Anwaltbranche zu sprechen, um eben da wirklich den aktuellen Stand zu erfahren und den Leuten dann besser beraten zu können, was sie aktuell dürfen und was sie nicht dürfen.
Mhm. Lukas Breitz, wie ist es in der Produktionsbetriebe, wenn da Initiative in China auch als Testballon gestartet wurde? Wie ist da sozusagen Risikoanalysepflicht aus der Niederlassung an die Zentrale, oder wie ist da Risikoanalyse, so den Bedarf aus der ersten Zentrale im Bereich juristischen Fragestellungen?
All die Projekte, die wir hier tatsächlich umgesetzt haben, die sind lokal umgesetzt worden. Also man kommt da auch meiner Meinung nach nicht weiter. Also wenn da Wertschöpfung kreiert werden soll, dann hilft es nicht. Leider ist es so, da 2 Jahre Schleifen zu drehen. 2 Jahre ist jetzt nicht übertrieben gesprochen, sondern das sind tatsächlich die Zeitrahmen, die dann immer zur Abstimmung erforderlich sind, um Anwendungen umzusetzen. Also ich nehme da wieder Bezug auf die Frage davor. Also lokal Anwendungen finden, die umsetzbar sind, und das in China umsetzen, aber nicht versuchen, da globales KI-System zu schaffen.
Ja, darf ich mal ein bisschen tiefer bohren, Lukas? Wenn das ein lokales Projekt ist, das heißt, die juristische Risikenanalyse, Risiken bewerten, ist so ein Thema, wo man auch gar nicht mal weiß, wie man das bewerten soll. Und die Bewertung ist mit meinen Worten vielleicht in der Zentrale und in der Niederlassung auch anders. Und das führt wahrscheinlich zu nichts, wie du sagst, und zu Scheitern von dem Projekt oder Nichtentscheidung von dem Projekt. Deswegen ist da eher so ein Thema, die nicht priorisiert ist. Ist das so richtig? Entschuldige, dass ich so ein bisschen direkt bin.
Also die Anwendungen, die wir haben, die wir umgesetzt haben, die laufen lokal bei dem Unternehmen vor Ort. Und ich muss da auch ehrlich sein, wir haben uns da nicht mit juristischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Und ich hoffe, ich nehme jetzt André nicht die Kunden weg, aber in dem Umfang, in dem wir das machen, denke ich, ist das auch der einzig richtige Weg. Also ich kann nicht jedes Mal für jedes kleine Projekt auf dem Shopfloor, das lokal läuft, denke ich, einen Anwalt zu Rate ziehen. Also da bin ich Unternehmer genug und würde dieses Projekt eingehen, auch in anderen Unternehmungen, die ich habe. Nicht für jedes KI-Projekt ziehe ich einen Anwalt zu Rate.
Ich finde es ja gut, dass wir zum Ende diese Sendung dann ein bisschen Brisanz nochmal reinkommen. Aber André, wie siehst du das? Wie kann man eigentlich, die Fragestellung von Lukas ist ja berechtigt. Also ich kann nicht zu jedem kleinen Projekt eine Risikoanalyse vom Anwalt bestellen, aber wie kann man grundsätzlich diese Risiken für sich vielleicht bewerten und abstellen und vielleicht die grobsten Risiken auch von vornherein zu vermeiden? Wie kann man das machen?
Also das ist wirklich, das ist tatsächlich eine Frage für das Management. Ich kann vollkommen verstehen, dass Unternehmen auch ohne Anwälte existieren können. Und wenn ein Unternehmen immer einen Anwalt sucht, um meine kleine Frage zu beantworten, das wäre dann ineffizient, das kann ich verstehen. Ich denke, jedes Unternehmen muss seine Risiken selbst bewerten. Das ist ganz individuell. Ist es ein großes Unternehmen? Ist es ein kleines Unternehmen? Wie wird die KI umgesetzt? Was für eine KI wird umgesetzt? Und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da muss man ein bisschen balancieren, wie immer. Im Geschäft und im Leben, da muss man balancieren zwischen, zwischen Pros und Cons, ja, so würde ich jetzt sagen.
Ja, Lukas Tatwin, ihr seid ja KI-Anwendungsdienstleister, so, ne? Wie könnt ihr euch selber schützen, indem ihr Dienstleistungsverträge mit Kunden abschließt? Wie könnt ihr euch in dieser Geschäftsanbahnung, in diesem Geschäftsverhältnis dann euch selber schützen? Habt ihr da in der Vertragskonstellation bestimmte Komponenten, die du selber darauf achtest?
Richtig, bei dem Thema KI und vor allem, wenn es darum geht, um die generative KI, ist es oftmals ein Sonderfall, den es vorher im Bereich Software nicht gab. Und das geht vor allem darum, dass man nicht versprechen kann, dass jede Lösung immer so korrekt ausgegeben wird, wie man sich das wünscht. Es sind Modelle mit einem gewissen Zufallselement drin. Und deswegen ist es für uns als Dienstleister wichtig, dass wir uns da absichern, dass wir eben keine Garantien geben können in Bezug auf die Output-Qualität. Und dementsprechend geht es oftmals bei uns da nicht darum, ein gewisses Maß zu erfüllen von Output-Qualität, sondern um wie viel Zeit es dem Unternehmen spart. Das heißt, wie viele Stunden kann diese Lösung den jeweiligen Abteilungen helfen? Und das ist quasi unsere Success-Matrix. Und des Weiteren werden all unsere Lösungen auch lokal beim Kunden in deren Servern deployed oder wird das Ganze dort aufgesetzt. Das heißt, wir selber treten da auch nicht als Anbieter an, der eigene Server hat, der Daten mitliest, sondern wir bauen diese Software-Tools und deployen das alles beim Kunden, um somit auch kein Risiko zu haben, dass irgendwelche Daten von unserer Seite aus verloren gehen oder dass wir dort irgendwas mitschreiben oder verlieren können.
Frage an André, Lukas ist ja Dienstleister. Du sicherlich bist auch häufig mit User, quasi Anwendungsfirmen zu tun. Wie kann Anwendungsfirmen bei so einer Vertragsabschließung so bestehende Produkte, da gibt es ja Lizenzverträge, wie kann man auf Lizenzvertragsprüfen in Richtung juristische Risikenvermeidung noch sich besser schützen?
Also bei den KI-Lizenzverträgen, also KI-Systeme sind grundsätzlich Software, das heißt, da gelten die gleichen Prinzipien wie bei der Prüfung von klassischen Lizenzverträgen für Software. Aber darüber hinaus haben wir jetzt neue Themen, die wir beachten müssen. Das heißt, der Vertrag, der Lizenzvertrag sollte auf jeden Fall Bestimmungen enthalten in Bezug auf Eigentumsrechte. Ja. Wer hat Eigentumsrechte an den Daten, an den Trainingsdaten, an den Daten im Rahmen von Prompts? Wer hat Eigentumsrechte an den generierten Daten? Ob die Daten, die da in das Tool eingegeben werden, ob diese für weiteres Training von KI-Modellen verwendet dürfen? Was ist die Haftung? Ja, Lukas hat erzählt, das hat Lukas schon erwähnt, dass KI-Anbieter gerne Haftungsausschlussklauseln in den Verträgen formulieren. Das muss man auch beachten. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Themen, die jetzt KI-spezifisch sind. Ja. Wie ist das mit der Support, Schulungen, Wartung, Updates? Und insbesondere, wie ich schon gesagt habe, vertrauliche Behandlung von Daten.
Ja, so wie Anwalt immer ist, ne? Ganz pünktlich um 4 Uhr. Wir sind am Ende unserer Sendung. Danke für die Zuhörer, für eure Zeit, und danke für die Experten. Und wir sind am Ende unserer Sendung. Die Musik wurde auch erstellt von KI übrigens. Information für die Runde. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, am 7. November zu der nächsten China-Webinar-Sendung antizyklisch investieren in China. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.